dieses Richterbuch. Wir beten auch um Konzentration für diese letzte Stunde des Tages. Wir beten, dass du uns leitest, auch jetzt, wie du das so gerne tust, Herr. Amen. Es stand noch die Frage, die wurde noch gestellt, jetzt gerade von Philipp, wie das ist mit diesen 30 Söhnen und 30 Städten. Es steht ja nicht direkt im Text, dass sie die Städte gegründet hatten. Es heißt einfach, sie hatten 30 Städte. Nun, natürlich, wir wollen nichts in den Text hineinlesen, was nicht da steht. Also es heißt hier einfach, diese 30 Söhne hatten 30 Städte. Nur man fragt sich, wie kommen die 30 Söhne zu 30 Städten? Ja? Also die Schlussfolgerung liegt nahe, es ist nicht zwingend, aber es liegt nahe, dass diese 30 Städte irgendwie jetzt gegründet haben oder jedenfalls aus irgendeinem Grund besitzen sie jetzt diese Städte. Das heißt, ich habe dann angenommen, dass sie deshalb besitzen, weil sie gegründet haben. Sie sind die Dörfer Jairs. Sie heißen Dörfer Jairs, also Zeltdörfer Jairs. Und ein Zeltdorf, das war ja keine befestigten Städte, sondern das waren so vielleicht sogar Nomadendörfer, ich weiß nicht, Zeltdörfer jedenfalls, die aus Zelten bestehen. Und von daher habe ich angenommen, dass sie diese Zeltdörfer selber gegründet haben. Also dass sie es nicht jemandem weggenommen haben und jetzt gehören sie ihnen, sondern von daher kam der Gedanke, dass sie sich also vermehrt hatten. Und das liegt näher jedenfalls, als dass man sagt, sie haben irgendjemanden weggenommen. Aber wir müssen es offen lassen, das ist richtig. Wir wollen nicht zu viel in den Text hineinlesen, was nicht da steht. Dann, bitte? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das Reiten auf Eseln, das haben wir auch bei dem Salomo. Als er König wird, reitet er auf einem Esel. Ob das bedeutet, weiß ich nicht, dass sie eine besondere Führung inne hatten und deshalb auf dem Esel reiten, weil sie man kann hier nur vermuten. Vielleicht haben wir einen guten Kommentar, der uns da etwas noch eröffnen kann und zeigen kann, ob das eine besondere Bedeutnis, also Bewandtnis hat mit diesen Eseln. Wir wollen uns das auch noch als Aufgabe merken. Jetzt haben wir zwei Aufgaben, oder? Bis morgen. Was war die erste Aufgabe? Milo. Milo und Tebetz war die erste Aufgabe und die zweite Aufgabe sind die Esel. Bis morgen dann. Danke. Weiter. Wir sind bei Jephtha, Kapitel 10, Vers 6. Zuerst einiges Einleitendes über die Ammoniter. Jephtha, oder zuerst sollten wir sagen, wir wollen wieder den großen Zusammenhang haben. Jephtha war also jetzt der fünfte von diesen bedeutenden oder ausführlichen Richtern, die berichtet werden. Und er steht parallel zu Ehud, wir erinnern uns daran. So wie Jephtha auf diplomatischem Wege versucht, zuerst zu verhandeln und in Frieden kommt, bevor er in die Schlacht zieht, so kam ja auch der Ehud zuerst als Diplomat, natürlich nur scheinbar als Diplomat zu Eglon. Aber so wie Jephtha zweimal Botschaften an den König der Ammoniter schickt, so kommt Ehud zweimal zum König hin, zuerst mit dem Tribut und dann, um ihm den Dolch zu geben. Und beide hatten eine Schlacht an den Furten des Jordan. Und bei beiden sind die Feinde verwandt, also die Feinde Ammoniter und Moabiter sind Brüder. Und man sieht hier, ja, und bei beiden werden die Feinde an den Furten des Jordan also stark dezimiert. Wobei die Feinde bei Ehud wirklich echte Feinde sind, bei Jephtha aber sind die Feinde die eigenen Brüder, die er dort dezimiert. Das ist der große Unterschied bei Jephtha. Ja, wer waren die Ammoniter? Es geht hier um die Ammoniter, die wohnten im Ostjordanland. Wir haben sie auf der Karte hier, also etwas nördlich vom Toten Meer, haben wir diese Gegend hier, der Ammoniter. Diese Gegend wurde ja von Israel erobert, noch vor der Eroberung des Westjordanlandes. Da kamen ja die Manasse-Gad und Ruben-Gad und Halb-Manasse und haben dieses Land dort dann eingenommen. Da gab es wichtige Schlachten, als sie damals auszogen, heraufkamen von der Wüste, und bevor sie ins Land einzogen, haben sie also die Ammoniter besiegt. Die zweieinhalb Stämme haben das dann bewohnt, und auf diese Weise gehört diese Gegend jetzt auch zum verheißenen Land dazu. Das war also rechtmäßig erobert. Und die ist jetzt auch ein Erbteil Israels geworden. Die Ammoniter, was sind das für Leute? Die kommen öfters vor in der Bibel. Und zwar sind sie ein Volk, das immer wieder Schmach und Spott auf Israel bringt. Ich habe hier einige Stellen, zum Beispiel in 1. Samuel 11. Da ist dieser Nachasch, die Schlange der Ammoniter. Nachasch, der Ammoniter, zog herauf und belagerte Jabesch in Gilead. Und alle Männer von Jabesch sagten zu Nachasch: Schließ einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienen. Aber Nachasch, der Ammoniter, sagte zu ihnen: Unter dieser Bedingung will ich einen Bund mit euch schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit Schmach auf ganz Israel lege. Das war immer die Freude der Ammoniter, Schmach und Spott über Israel zu bringen. 1. Samuel 11, Vers 2, 1 und 2. Dann haben wir es auch in 1. Chronik 19, Vers 1. Da stirbt dieser Nachasch, der König der Kinder Ammon, und sein Sohn wurde König an seiner Stadt. David sagte: Ich will Freundlichkeit und Gnade erweisen, Güte erweisen an Hanan, dem Sohn des Nachasch, denn sein Vater hat Güte an mir erwiesen. Und David sandte Boten, um ihn wegen seines Vaters zu trösten. Und die Knechte Davids kamen in das Land der Kinder Ammon, zu Haron, um ihn zu trösten. Und die Fürsten der Kinder Ammon sagten zu Hanun: Ehrt wohl David deinen Vater in deinen Augen, dass er die Tröster zu dir gesandt hat? Sind seine Knechte nicht zu dir gekommen, um das Land zu erforschen und es umzukehren und auszukundschaften? Da nahm Hanun die Knechte Davids und ließ sie scheren, ihre Oberkleider zur Hälfte abschneiden bis ans Gesäß, und er entließ sie. Er hat sie zur Schmach und Schande gemacht. Den Bart abzuschneiden, das war damals eine große Schande, und hier also die Kleider abgeschnitten. Das war auch damals eine große Schande. Man ging und berichtete David wegen der Männer und so weiter. So, und also sie haben wirklich eine Freude, Israel Schmach zuzufügen. Zephania, Kapitel 2, Vers 8. Zephania 2, Vers 8 sagt Gott über sie: Ich habe die Schmähung Moabs gehört und die Lästerungen der Kinder Ammon, womit sie mein Volk geschmäht haben. Zephania 2, Vers 8. So wahr ich lebe, ist der Ausspruch des Herrn der Heere, der Gott Israels: Moab soll wie Sodom und die Kinder Ammon wie Gomorra werden. Also hier kommt das Gericht über diese Völker, die gelästert haben und geschmäht haben. Oder in Amos, Kapitel 1, Vers 13, so sagt der Herr: Wegen 3 Freveltaten der Kinder Ammon und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie die Schwangeren von Gilead aufgeschlitzt haben, furchtbar, um ihr Gebiet zu erweitern. Ich werde ich ein Feuer anzünden in der Mauer von Rabba, und es wird seine Paläste verzehren unter Kriegsgeschrei und so weiter und so weiter. Also hier kommt das Gericht über diese frevelhaften Ammoniter. Die schänden Israel, bringen Schmach über es. Und denken wir an Tobias. Kennt ihr den Tobias? Der war auch ein Ammoniter, oder? Tobias, der ammonitische Knecht. Wo kommt er vor? Nehemia. Ja. Und der hat auch gespottet. Also, Nehemia, Kapitel 2, Vers 19. Tobia, der ammonitische Knecht. Nehemia 2, Vers 19. Als sie das hörten, da spotteten sie über die Israeliten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sagten, was ist das für eine Sache, die ihr tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Und das kommt noch öfters vor. Nehemia hat öfters zu tun mit Tobias, den Ammoniter, und seinen Freunden. Kapitel 3, Vers 35, Kapitel 4, Vers 1 und so weiter, Kapitel 13. Immer wieder kommt dieser Tobias und er versucht es mit List, der Nehemia zu kriegen, und spottet über die, als sie die Mauer bauen, da spotten sie ja den und sagen, ja, da kann ja ein Fuchs drüber springen über dieses Mäuerchen und so weiter. Also immer wieder setzen sie dem Volk Gottes Übel zu. Solche Leute gibt es leider immer wieder. Wir dürfen den Bogen wieder spannen. Und das Buch Richter ist so realistisch und zeigt uns, dass es, so wie es damals war, die Parallelen gibt es immer wieder, auch im Volk Gottes im Neuen Testament. Ja? Leute, die dem Volk Gottes das Erbe wegnehmen wollen, gibt es immer wieder. Zum Beispiel, wir haben die Heilige Schrift bekommen von Gott und es gibt heute Menschen, die wollen uns die Schrift wegnehmen. Oder die Heilsgewissheit wegnehmen oder das Heil und machen sich lustig über solche Leute, die noch an die Schöpfung glauben und an die Sintflut glauben und Adam und Eva, die lachen nur, ja? Spotzen über Gottes Volk. Also deshalb ist die Geschichte von Jephtha auch aktuell für uns. Vers 6. Und die Söhne Israel taten wieder, was böse war in den Augen Jahwes. Und sie dienten den Baalim und den Astaroth, den Göttern Syriens und den Göttern Sidons und den Göttern Moabs und den Göttern der Söhne Ammons und den Göttern der Philister. Und sie verließen Jahwe und dienten ihm nicht. Und es entbrannte der Zorn Jahwes gegen Israel und er verkaufte sie in die Hand der Philister und in die Hand der Söhne Ammons. Also hier nicht nur die Ammoniter, sogar auch die Philister. Die Ammoniter im Osten, die Philister im Südwesten, also auf der anderen Seite gegen das westliche Meer, gegen das Mittelmeer hin, da waren die Philister und auf der Ostseite waren die Ammoniter. Und sie bedrückten und plagten die Söhne Israels in jenem Jahr, 18 Jahre bedrückten sie alle Söhne Israels, die jenseits des Jordan waren, im Lande der Amoriter, das in Gilead ist, also im Ostjordanland. 18 Jahre. Und die Söhne Ammons zogen über den Jordan, um auch gegen Juda und gegen Benjamin und gegen das Haus Ephraim zu kämpfen. Also jetzt kommen die Ammoniter auch rüber in die westliche Gegend, also Westen vom Jordan. Und Israel wurde sehr bedrängt. Also nicht nur Manasse oder Gad, Ruben, Manasse, sondern auch jetzt Ephraim und Benjamin und Juda. Hier kommt Israel in die große Drangsal. Und die Söhne Israels riefen laut zu Jahwe und sagten, wir haben gegen dich gesündigt. Und zwar dadurch, dass wir unseren Gott verlassen und den Baalim gedient haben. Hier rufen sie, es geht um das Erbteil, das schöne Land. Und jetzt rufen sie, also bekennen ihre Sünde, wir haben gegen dich gesündigt, dadurch, dass wir unseren Gott verlassen und den Baalsgötzen gedient haben. Und Jahwe sagte zu den Söhnen Israels, ist es nicht so? Von den Ägyptern und von den Amoritern und von den Söhnen Ammons und von den Philistern rettete ich euch. Und als die Sidonier und die Amalekiter und die Maoniter euch bedrückten und ihr zu mir rieft, rettete ich euch aus ihrer Hand. Ihr aber habt mich verlassen und habt anderen Göttern gedient. Darum werde ich nicht fortfahren, euch zu retten. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Sie mögen euch retten zur Zeit eurer Bedrängnis. Es gibt ein zu spät, sagt Gott. Mir reicht es. Gott kennt auch eine Grenze und sagt, jetzt ist aber Schluss. Wir können das nicht ermessen, wie ernst das ist, was Gott hier sagt. Wenn Gott sagt, es reicht, es ist Schluss, dann ist es sehr, sehr ernst. Gott ist zutiefst verletzt. Er beschwert sich. War ich nicht euer Erbteil? Wie steht es da in dem Psalm 16? Den muss ich jetzt dazwischen reinlesen, denn das ist hier wichtig. Es geht ja um das Erbteil Israels. Im Psalm 16 haben wir einen Psalm über das Erbteil. Und da wird uns gezeigt, wie köstlich das Erbteil ist, das Israel bekommen hat. Und David lobt und preist den Herrn. Psalm 16, Vers 2, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, mein Gott, mein Gut bist du, nur du. Der Herr, oder im Psalm 16, Vers 5, der Herr, Jahwe, ist das Teil meines Erbteils und meines Bechers. Du sicherst mir mein Erblos, also das durch Los zugewiesene Erbteil. Die Messschnüre sind mir gefallen in lieblicher Gegend. Ja, ein schönes Erbteil ist mir geworden. Ich werde den Jahwe loben, der mir Rat gegeben hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren und so weiter. Hier spricht der Psalmist im Lob. Er freut sich und er singt hier über das schöne Erbteil, das er bekommen hat. Aber was ist das Erbteil? Das Erbteil ist hier nicht ein Stück Land. Das Erbteil, von dem David hier singt, das ist der Herr. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Gut, mein Erbteil. Das ist ein wunderbares Erbteil, dass der Herr selber ist. Und hier ist Israel bedrängt von links und rechts, links die Philister, rechts die Ammoniter, und die alle wollen ihnen das Erbteil wegnehmen. Und jetzt rufen die Israeliten zu Gott und sagen, schau Gott, die wollen uns das Erbteil wegnehmen. Hilf uns jetzt bitte. Aber in Wirklichkeit sind sie nicht an Gott interessiert. In Wirklichkeit sind sie interessiert an ihrem Stück Land. Und was macht Gott, wenn er ihnen hilft, dann wenden sie sich wieder ab, oder? Dann haben sie das Erbteil wieder und dann sind sie nicht an Gott selber interessiert. Gott wird hier behandelt wie ein Notarzt, wie ein Zahnarzt. Der interessiert mich nicht, nur wenn ich Zahnschmerzen habe. Es ist leider so, dass die Parallelen gibt es auch heute. Oder? Aber hier ist Israel und Israel ist nicht interessiert an ihm. Nur wenn ich in Not bin, wenn ich ihn dann dringend brauche, ja, dann ist es interessant. Ist das der Sinn vom Gebet? Gott sagt, ja, du darfst beten. Immer wenn du in Not bist, darfst beten. Wunderbar, oder? Ansonsten. Das kann es nicht sein. Das ist ein Missbrauch Gottes. Gott sagt, so eine Behandlung habe ich jetzt satt. Holt euch einen anderen Gott, ihr habt ja genügend von denen. Ihr seid nicht an mir wirklich interessiert, sondern an euren Feldern, euren Äckern, euren Häusern, an euren Städten, an euren Erbteil. Aber ich bin eigentlich euer Erbteil. Die Söhne Israels sagen zu Jahwe, wir haben gesündigt, Vers 15. Wir haben gesündigt, tu uns nach allem, was gut ist in deinen Augen. Nur rette uns bitte an diesem Tag. Das ist jetzt interessant. Hier tun sie wirklich Buße, oder? Sie bekennen und sagen, Herr, wir sind einverstanden, was du nur machst mit uns, es ist uns egal, aber bitte rette uns von diesen Feinden. Tue, was gut ist in deinen Augen. Wir haben es nicht verdient, dass du uns Gutes tust, aber bitte rette uns. Und als Gott das hört, dann wird sein Herz weich. Da sagen sie nämlich, Herr, wir haben die Barmherzigkeit nicht verdient, aber bitte gib uns trotzdem Barmherzigkeit, oder? Und das beeindruckt den Herrn. Jetzt wird er weich. Sie taten und sie handeln dementsprechend, sie zeigen Gott, dass sie es ernst meinen. Sie taten die fremden Götter aus ihrer Mitte weg und dienten Jahwe. Also als Zeichen ihrer echten, bußfertigen Gesinnung machen sie das, tun die Götzen weg. Und ihm zog es die Seele zusammen. So steht es im Hebräischen, bitte. Ihm zog es die Seele zusammen. Eigentlich seine Seele wurde kurz. Seine Seele, das ist wie ein, ein Gummi oder was, der sich zusammenzieht, oder? Gott hat, das ist wie wenn es einem innerlich, so geht es uns auch, oder? Ah, wenn wir sagen, das Herz zieht es mir zusammen. Genau dieser Ausdruck wird hier verwendet. Für Gott, ihm zog es die Seele zusammen über Israels Beschwernis und Elend. Das ist Barmherzigkeit. Also sobald sie zeigen, dass sie es ernst meinen, jetzt reagiert Gott, obwohl er ihnen schon gesagt hat, er hat satt mit ihnen. Aber das macht, das beeindruckt den Herrn. Und die Söhne Ammons wurden zusammengerufen und lagerten in Gilead. Und die Söhne Israels kamen zusammen und lagerten in Mizpah. Also auf der einen Seite in Gilead, die anderen in Mizpah. Und das Volk sagte, die Obersten von Gilead sagten einer zum anderen, wer ist der Mann, der anfängt, gegen die Söhne Ammons zu kämpfen? Also jetzt brauchen wir einen, der kämpft. Und wer anfängt, der soll allen Bewohnern Gileads zum Haupt werden, zum Oberhaupt. Das hebräische Wort heißt Rosh, zum Kopf, das Oberhaupt. Es geht wiederum um das Thema Herrschaft. Und wir merken, dieses Thema kommt in Richter, ab Gideon kommt das jetzt öfters vor, oder? Da war schon die Frage, wer ist König oder wer will herrschen. Und hier geht es auch wieder um die Frage des Herrschens. Wer wird jetzt gegen die Söhne Ammons kämpfen? Der bereit ist zu kämpfen, der soll zum Haupt werden. Und Jephthah, auf Hebräisch heißt er Jiftach, der Öffner, der Türöffner, der auftut. Und Jephthah, der Gileaditer, war ein tapferer Held. Aber er war der Sohn einer Hure. Und Gilead hatte Jephthah gezeugt. Und auch die Frau Gileads gebar ihm Söhne. Also der Vater war der Gilead, die Mutter war eine Hure. Und die Frau von Gilead hat noch andere Söhne geboren. Und wie das so ist, man hatte natürlich dieses Hurenkind hat man natürlich in der Familie aufwachsen lassen mit den anderen. Aber als die Söhne der Frau groß wurden, vertrieben sie Jephthah und sagten zu ihm, du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Ja, jetzt wird er verstoßen aus dem Hause, aus unedlem Hause. Im Gegensatz zu Gideon, der immerhin noch aus einem edlen Hause kam, wenn auch der Jüngste war. Aber dieser ist aus unedlem Hause und wird verstoßen von zu Hause. Das hat ihm sicher einiges an Bitterkeit eingebracht, diesem Mann, Jephthah. Ah ja, die verstoßen mich, oder? Ich bekomme gar nichts. Und Jephthah floh vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Und es sammelte sich zu Jephthah lose Leute. Hier spürt man schon, ja, der Jephthah als verbitterter Mann, jetzt sammelt er lose Leute um sich. Und sie zogen mit ihm aus, so eine Räuberbande oder was. Und es geschah nach einiger Zeit, da kämpften die Söhne Ammons mit Israel. Und es geschah, als die Söhne Ammons mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephthah aus dem Lande Tob zu holen. Und sie sagten zu Jephthah, komm und sei unser Anführer, dass wir gegen die Söhne Ammons kämpfen. Also sie müssen sich jetzt just an den Mann wenden, den sie zuvor ausgestoßen hatten. Jedenfalls den die Familie ausgestoßen hatte und auch das Dorf wahrscheinlich war er bekannt dort. Und die haben ihn verstoßen dort. Aber jetzt kommen sie gerade zu diesem Mann und sagen zu ihm, sei uns gnädig, hab Erbarmen. Ja, wir haben unsere Meinung geändert. Wenn du uns hilfst, dann machen wir dich zum Herrn. Man muss mal überlegen, was die da sagen. Hätten sie das doch zu Gott gesagt. Wenn du uns hilfst, dann machen wir dich zum König. Wenn du uns hilfst, dann wollen wir die Theokratie wieder aufrichten. Aber sie sagen es jetzt nicht zu Gott, sie sagen es zu Jephthah. Wir brauchen einen König. Oder sie sagen nicht König, wir brauchen ein Haupt, ein Oberhaupt. Hier ist interessant, die Beziehung dieses Jephthah mit diesen Obersten von Israel, mit diesen Ältesten von Israel, die zu ihm kommen, ist wie ein Bild der Beziehung zwischen Gott und Israel. Der Herr gibt uns hier einen Anschauungsunterricht. Israel hatte Gott verworfen und jetzt kommen sie zurück zu ihm und bitten sie, dass er ihnen wieder hilft, oder? Jetzt genauso haben sie den Jephthah haben sie verworfen, jetzt kommen sie zu dem Jephthah und bitten ihn, dass er ihnen wieder hilft und dann wollen sie ihn zum Haupt machen. Aber eben, sie kommen zu einem Menschen, sie kommen nicht zum Herrn, dass der Herr Haupt sei. Jephthah sagte zu den Ältesten von Gilead, seid ihr es nicht, die mich gehasst und mich aus dem Haus meines Vaters vertrieben haben? Warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Bedrängnis seid? Das ist genau das, was Gott vorher zum Volk auch gesagt hat, oder? Ihr habt mich verworfen, jetzt kommt ihr zu mir, wo ihr in Bedrängnis seid. Jetzt soll ich euch helfen. Aber bei Gott kam es aus einem liebenden Herzen. Hier kommt es aus einem verbitterten Herzen. Jedenfalls, die Ältesten von Gilead sagten zu Jephthah, darum sind wir jetzt zu dir zurückgekehrt, dass du mit uns ziehst und gegen die Söhne Ammons kämpfst. Und du sollst uns zum Haupt sein, allen Bewohnern Gileads. Wir brauchen ein Haupt, also bitte komm jetzt. Interessant, warum brauchen sie unbedingt ein Haupt? Weil die Theokratie nicht funktioniert, denken sie, oder? Das mit Gott als Haupt, das funktioniert nicht. Gott hat zuerst abgelehnt und dann hat er in seiner Barmherzigkeit ihnen doch geholfen, indem er ihnen einen Jephthah doch geschickt hat. Aber sie so wie sie hier kommen, ja, und mit dieser Bitte, dass sie ein Haupt brauchen, das hätten sie nicht müssen. Als Retter, als Richter, ja, aber nicht als Haupt. Das ist schon ein Unterschied. Das ist jetzt neu, oder? Ab Gideon ist es neu, dass der Mensch im Zentrum steht als Haupt. Das war Othniel nicht. Die haben nicht gesagt, Othniel sei unser Haupt. Oder Ehud, komm, wir brauchen ein Haupt. Oder wir brauchen einen Herrscher. Das haben sie nicht gesagt. Und auch nicht zu Deborah, schon gar nicht. Aber hier, wir brauchen ein Haupt. Und das geht zu weit. Sie sind schon wieder zu weit mit ihrem Denken. Also der Mensch ist ihnen ganz wichtig als Führer hier, als kleiner König. Das Wort König wird hier nicht erwähnt, aber es geht in die Richtung. Aber Gottes Hauptsein, das wäre das eigentlich gewesen. Das wäre die Rettung gewesen. Einen Richter, der mit ihnen außen einzieht und die Kämpfe führt und so weiter, kein Problem. Aber Gott als Haupt, Theokratie. Das wäre das Richtige gewesen. Jephthah sagte zu den Ältesten von Gilead, wenn ihr mich zurückholt, um gegen die Söhne Ammons zu kämpfen und Jahwe sie vor mir dahin gibt, werde ich dann wirklich zum Haupt sein? Merkt ihr, worum es ihm geht? Nicht in erster Linie um die Rettung Israels, sondern ich bin dann wirklich euer Haupt, ja? Ja, dann nehme ich das andere in Kauf, dann helfe ich euch ein bisschen. Aber so haben Othniel nicht gehandelt, so hat Ehud nicht gehandelt. Die standen wirklich in Verbindung mit Gott und haben für Gott diesen Dienst getan. Aber der Jephthah tut den Dienst, damit er Haupt wird. Und die Ältesten von Gilead sagten zu Jephthah, Jahwe sei Zeuge zwischen uns, wenn wir nicht so tun, wie du geredet hast. Das ist so eine Schwurformel. Ja. Wenn wir nicht so tun, dann soll es uns schlecht gehen. Dann sollen wir des Todes sein, so ungefähr. Ja. Vers 11. Und Jephthah ging mit den Ältesten von Gilead und das Volk setzte ihn zum Haupt und zum Anführer über sich. Und Jephthah redete alle seine Worte vor Jahwe in Mizpah. Ja. Mizpah, haben wir das schon gefunden? Ja, da. Mizpah ist hier. Hier haben wir es. Mizpah auf der einen Seite und Rabba, glaube ich, war das andere, oder? Wo die Ammoniter waren. Oder wie ist der andere Ort? Wie hatten wir denn? Mizpah auf der einen Seite und Gilead, danke, Gilead. Gilead. Wo haben wir Gilead? Ja, das ist eine Gegend, soviel ich weiß, genau. Nicht eine Stadt. Gilead. Ja. Da steht was von Gilead. Ich kann es nicht lesen. Ah, hier, dieser Landstrich, Gilead. Okay. Danke. Und Jephtha sandte Boten zum König der Söhne Ammon. Wir sind in Vers 12, in Richter 11. Sandte Boten zum König der Söhne Ammons und ließ ihm sagen, was haben wir miteinander zu schaffen, dass du gegen mich gekommen bist, gegen mein Land Krieg zu führen. Jephtha war sehr stark mit dem Mund, er war ein begabter Redner, ein Diplomat. Er führt hier also ein Gespräch mit den Ammonitern. Der König der Söhne Ammons sagte zu den Boten Jephthas, weil Israel mein Land genommen hat, als es aus Ägypten heraufzog, vom Arnon bis an den Jabbok, sind zwei Flüsse, und bis an den Jordan. Und nun gib die Länder in Frieden zurück. Jephtha, der Öffner, der öffnet hier also den Mund zuerst und schickt hier seine Boten, natürlich spricht er über die Boten. Dass er hier es auf diplomatischem Wege versucht, das wollen wir ihm nicht ankreiden. Einige haben vielleicht gesagt, er hätte doch gleich gekämpft, das sind ja die Feinde. Ja, Moment, das sind aber Ammoniter und Moabiter. Ammoniter, grundsätzlich Ammoniter, das waren die Völker, durch die Israel auch am Anfang immer gefragt hat, darf ich durch das Land ziehen? Ja? Und erst als die dann gesagt haben, nein, dann haben sie Krieg geführt. Und hier also auch damals auf der Wüstenwanderung. Deshalb ist es auch hier so, dass er zuerst es auf diplomatischem Wege versucht. Und das war gut so. Man muss nicht gleich wenn sie von selber weichen, kein Problem. Jephtha, ein ausgezeichneter Diplomat, also argumentiert aufgrund der Geschichte, denn Israel hat Ammon das Land nie gestohlen. Israel war nie gekommen, hat den Ammonitern einfach das Land weggenommen. So war es nicht. Sie haben sich das erworben. Die Ammoniter haben gekämpft, sie haben die Israeliten nicht durchziehen lassen. Die Israeliten wollten eigentlich nur ursprünglich nur durchziehen und so weiter, aber sie hatten dann, die Ammoniter hatten Israel angegriffen. Sie waren die Aggressoren, ja, nicht Israel. Israel hatte dann keine andere Option, sie mussten kämpfen damals. Und als sie dann um ihr Leben kämpften, dann hat Gott ihnen dieses Land gegeben. Und 300 Jahre war es so geblieben. Und jetzt sagen die Israeliten, wir geben euch dieses Land nicht zurück. Das ist ein Erbteil, das Gott uns gegeben hat. Kann jemand das lesen, Vers 14, oder Erich, du hast das so gut, kannst du das lesen, Vers 14 bis Vers 26.
Jephtha aber sandte nochmals Boten für den König der Ammoniter. Sie sprachen zu ihm, so spricht Jephtha, Israel hat weder das Land der Moabiter noch das Land der Ammoniter genommen. Denn als sie aus Ägypten zogen, wanderte Israel durch die Wüste bis an das Schilfmeer und kam nach Kadesh. Da sandte Israel Boten zum König der Edomiter und sprach, lass mich doch durch dein Land ziehen. Aber der König der Edomiter erhörte sie nicht. Auch zum König der Moabiter sandten sie, er wollte auch nicht. So verblieb Israel in Kadesh und wanderte in der Wüste und ging das Land der Edomiter und das Land der Moabiter und kam vom Aufgang der Sonne her zum Land der Moabiter. Und es lagerte sich jenseits des Arnon und kam nicht in das Gebiet der Moabiter, denn der Arnon ist die Grenze der Moabiter. Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Ammoniter, dem König von Hesbon. Und Israel ließ ihm sagen, lass doch durch dein Land bis zu meinem Ort ziehen. Aber Sihon traute Israel nicht, dass er es durch sein Gebiet hätte ziehen lassen, sondern er versammelte sein ganzes Volk und lagerte sich bei Jahaz und kämpfte mit Israel. Der Herr aber, der Gott Israels, gab dem Sihon mit seinem ganzen Volk in die Hand Israels, sodass sie diese schlugen. So nahm Israel das ganze Land der Ammoniter ein, die in jedem Land wohnten. Und sie nahm das ganze Gebiet der Ammoniter ein, vom Arnon bis an den Jabbok, von der Wüste bis an den Jordan. So hat ihn der Herr, der Gott Israels, der Ammoniter vor seinem Volk Israel vertrieben. Du willst dich vertreiben? Ist es nicht so, wenn dein Gott Kemosh eingestellt hat, einzunehmen, nimmst du es nicht in Besitz? Was nun der Herr, unser Gott, vor uns vertrieben hat, das nehmen wir auch in Besitz. Oder bist du etwa besser als Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter? Hat er auch je mit Israel einen Rechtsstreit geführt oder gekämpft? Waren Israel 300 Jahre lang in Hesbon und seinen Töchterstädten, in Aroa und seinen Töchterstädten, in allen Städten, die am Armen ihn gewohnt haben? Warum habt ihr sie ihm nicht weggenommen während dieser Zeit?
Danke. Hier möchte ich noch darauf aufmerksam machen, das Wort in Besitz nehmen in Vers 24 heißt im Hebräischen in Erbbesitz nehmen. Es steckt hier das Wort Erben drinnen. Und das geht bei manchen Übersetzungen verloren. Das ist ein bisschen schade, denn das Thema ist immer das Erbteil, das zugewiesene, von Gott zugewiesene Erbteil. Es geht ja um einen Erbbesitz. Gott schenkt dem Volk etwas zum ewigen Erbe sozusagen. Ja, das dürfen sie jetzt bekommen. Ein Erbteil, ein Losanteil von Gott überreicht. Ja, ein Erbe, das wird einem geschenkt. Ja. Und also hier argumentiert er sehr weise, zeigt, dass die Israeliten haben sich das ganze Land erworben, damals, als sie Krieg führten gegen die Amoriter. Und der Herr hat sie in ihre Hand gegeben. Und jetzt kommen die Ammoniter und wollen ihnen das wegnehmen. Wir wollen ja wieder den Bogen spannen, heute noch einmal ins Neue Testament. Haben wir nicht auch ein Erbteil? Es geht um das gleiche Thema, ein Erbteil. Und die Bibel spricht im Neuen Testament auch von einem Erbe. Und der Herr hat uns viel gegeben. Ein himmlisches Erbe. Wir haben auch von Gott sehr viel bekommen. Gerade an Gütern, wie zum Beispiel die Heilige Schrift, ist uns übergeben worden. Und im Neuen Testament argumentiert der Apostel Paulus gegen Menschen, die auch ihm das Erbteil streitig machen wollen, durch ein falsches Evangelium. Im Galaterbrief, da spricht er von Menschen, die ein falsches Evangelium verkündigen. Und dann fängt Paulus zum Argumentieren an. Und zwar argumentiert er aus der Geschichte. Aus der Geschichte der Ereignisse des ersten Jahrhunderts nach Christus, Paulus kämpft hier also um unser Erbe. Was steht da in Galater 1 und Galater 2? Diese Kapitel hat Paulus geschrieben, in diesem Galaterbrief, mit der Absicht, das Erbteil des Herrn zu bewahren und das Evangelium vor Verfälschung zu bewahren, vor denen, die uns das Heil wegnehmen wollen. Da waren nämlich hier irgendwelche Judaisten, die wollten den Christen das Heil wegnehmen, die Rechtfertigung aus Glauben, ja. Jetzt wollen sie uns stattdessen die Rechtfertigung aus Werken oder was bringen, die es nicht gibt, oder? Ein Evangelium aus Werken oder ein Evangelium der Beschneidung oder ein Evangelium aus religiösen Riten. Der Verheißungsbund, das Erbe, das Gott dem Abraham versprochen hat, das bekommt man nur durch Glauben, sagt er in Galater 3. Und wir sollen uns das nicht wegnehmen lassen. Besteht in der Freiheit, zu der Gott uns berufen hat und so weiter. Paulus kämpft hier im Galaterbrief und er sagt, wer aufgrund der Beschneidung gerettet werden will, von irgendwelchen Judaisten, wie die Judaisten gepredigt haben, der ist von der Gnade gefallen. In Galater Kapitel 5 sagt das dann in Vers 4. Man kann nicht beides haben, entweder Rechtfertigung durch Glauben oder Rechtfertigung durch Werke. Und da waren diese Judaisten und wollten das Evangelium verkehren in ein gesetzliches Evangelium, ein Werksevangelium. Das waren nicht nur die Juden, haben das so gemacht, die Judaisten haben das so gemacht, auch die Katholiken später. Es steht hier die Rettung auf dem Spiel, deshalb ist der Paulus in Galaterbrief sehr, sehr scharf, wenn er über das Erbe spricht, über den Glauben, dass man das Erbe nur durch Glauben erlangt. Und er argumentiert, in den ersten Kapiteln argumentiert er von der Geschichte her und er zeigt, dass er das Evangelium nicht von Menschen erhalten hat, sondern von Gott durch direkte Offenbarung. Dieses Evangelium, das ich euch verkündige, das habe ich von Gott bekommen und nicht von einem Menschen. Und nicht mal von Petrus habe ich es bekommen und nicht von Jakobus habe ich es bekommen. Ich habe es von Gott bekommen. Und wir haben festgestellt, dass es das gleiche Evangelium ist. Galater 1 und Galater 2. Also ich habe viel mit Katholiken zu tun gehabt. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ich das war meine Heimat, die katholische Kirche, ich bin dort aufgewachsen. Und da haben sie auch gesagt, wir haben euch die Bibel gegeben, haben die Katholiken gesagt. Was wollt ihr eigentlich, ihr komischen Freikristen? Wir haben euch, von wem habt ihr denn die Bibel? Von uns, von der katholischen Kirche. Wirklich? Wirklich? Waren die Katholiken das, die uns die Bibel gegeben haben? Die Katholiken, die gibt es erst seit dem 4. Jahrhundert. Vorher gab es keine Katholiken, kein Papsttum und so weiter. Von wem haben wir eigentlich die Bibel bekommen? Von den Katholiken nicht. Hat die katholische Kirche das Alte Testament geschrieben? Oder das Neue Testament geschrieben? Natürlich nicht. Und Paulus argumentiert im Galaterbrief auch und zeigt, ich habe das Evangelium von Gott bekommen, nicht von irgendwelchen Menschen, auch nicht von irgendwelchen Katholiken. Das Erbteil wird uns streitig gemacht, auch bis zum heutigen Tag. Ja? Das Evangelium wird heute auch noch genauso angefochten von anderen Ammonitern, die uns das Evangelium wegnehmen wollen und sagen, die Bibel, da kannst du nicht alles glauben, was in deiner Bibel steht, oder? Ein ganz lieber Freund von mir war Katholik und war interessiert für das Evangelium. Ich dachte, also er kam parallel mit mir irgendwie zum Glauben. Ich habe mit ihm die Bibel gelesen, gemeinsam, in unserer Schule als 17-, 18-Jähriger. Und dann hat er sich entschieden, dass er katholische Theologie studiert. Und dann hat er mir nach einigen Jahren hat er mir einen Brief geschrieben und hat gesagt, ihr Freikristen da, das ist gar nicht so mit der Bibel so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Denn die Bibel hat ganz viele Widersprüche. Und man kann gar nicht alles glauben, was in der Bibel steht. Das haben wir gelernt im Theologiestudium. Und dann wurde ihm der Glaube an die Bibel weggezogen, unter den Füßen. Und er hat nicht gemerkt. Heute ist es auch noch so, dass die Bibelkritik will den Menschen, dass die Bibel unter den Füßen wegziehen. Das Evangelium wird verfälscht. Also hier, wir sehen hier also solche Kämpfe, wie damals der Jephtha hatte, gibt es heute genauso noch. Die Feinde sind ähnlich wie diese Ammoniter, die das Erbteil des Herrn wegnehmen wollen. Jephtha ist hier sehr weise in seinem Umgang mit den Feinden. Er versucht zuerst die friedliche Lösung, argumentiert, klar von der Geschichte her. Paulus hat das auch getan, hat klar argumentiert von der Geschichte her. Vers 27 waren wir. Und nicht ich habe gegen dich gesündigt, sondern du tust übel an mir, gegen mich zu kämpfen. Jahwe, der Richter, richte heute zwischen den Söhnen Israels und den Söhnen Ammons. Ha, jetzt sind wir wieder bei der Theokratie. Jahwe, der Richter, richte heute zwischen den Söhnen Israels und den Söhnen Ammons. Jephtha hat es erfasst, worum es geht. Es geht um den Herrn, der wird eintreten und der wird Richter sein und der wird König sein und der soll König sein und der soll jetzt zeigen, wer Recht hat. Also hier eine sehr positive Sache von Jephtha und wir merken, er hat Einblick, was es heißt, was Theokratie heißt. Ja, Vers 28, aber der König der Söhne Ammons hörte nicht auf die Worte Jephthas, die er zu ihm gesandt hatte. Und es kam der Geist Jahwes über Jephtha. Seht ihr? Der Herr bestätigt diesen Mann und der Herr verwendet diesen Mann. Immerhin hat Jephtha erkannt, dass der Herr Richter sein soll. Und jetzt kommt der Geist des Herrn über Jephtha. Das beweist, dass Jephtha ein echter Richter war. Auch wenn das am Anfang die Motivation nicht gut war, dass er einfach Haupt und Anführer sein wollte. Aber hier sehen wir das, was Positives. Der Geist des Herrn kommt also über Jephtha und er zog durch Gilead und Manasse und zog nach Mizpe in Gilead Und von Mizpe in Gilead zog er gegen die Söhne Ammons. Der öffnet, der Öffner, Jephthah, der öffnete hier seinen Mund. Aber Achtung, wenn man gut ist mit dem Mund, dass man nicht zu schnell den Mund öffnet. Das ist auch eine Gefahr, oder? Wisst ihr, nur nebenbei, die Frauen sind viel besser mit dem Mund als die Männer. Deshalb heißt es Muttersprache und nicht Vatersprache. Und Gott sagt, passt auf mit dem Mund. Passt auf. Die Männer auch. Hier ist ein Mann, der ist zu schnell mit dem Mund. Ja. Wir werden oft Sklaven unserer eigenen Worte. Hier also Jephthah gelobte Jahwe ein Gelübde und sagte, wenn du die Söhne Ammons wirklich in meine Hand gibst, ach, das hätte er doch gar nicht sagen müssen. Gott hat es ihm doch schon versprochen, oder? Wenn du die Söhne Ammons wirklich in meine Hand gibst, soll der, wer er auch sei, der aus der Tür meines Hauses herauskommt, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Söhnen Ammons zurückkehre, der soll Jahwe gehören und ich werde ihn als Opfer darbringen. Und so zog Jephthah gegen die Söhne Ammons, um gegen sie zu kämpfen, und Jahwe gab sie in seine Hand. Und er schlug sie von Aroer an, bis man nach Minnit kommt, 20 Städte, bis nach Abel Keramim, eine sehr große Niederlage richtete er unter ihnen an. Und die Söhne Ammons wurden gebeugt vor den Söhnen Israels. Wie heißt dort? Ja, Abel Keramim. Abel Keramim habe ich gefunden. Hier ist es unten. Abel Keramim. Und die anderen Städte, Aroa, hat jemand gefunden? Ah ja, auch unten. Also von Aroa, also diese Gegend hier rüber, da haben sie gekämpft, oder? Von Aroa bis rüber, bis Abel Keramim. Und als Jephthah nach Mizpah zu seinem Hause kam, siehe, da trat seine Tochter heraus, ihm entgegen, mit Tamburinen und mit Reigen. Und sie war die einzige, außer ihr hatte er weder Sohn noch Tochter. Und es geschah, als er sie sah, da zerriss er seine Kleider und sagte, ach, meine Tochter, tief beugst du mich nieder und du bist unter denen, die mich in Trübsal bringen. Denn ich habe meinen Mund gegen Jahwe aufgetan. Hier haben wir ein Wortspiel, oder? Ich habe geöffnet, Jephthah. Ich habe meinen Mund gegen den Herrn aufgetan und kann nicht zurücktreten. Das Wort aufgetan heißt Jephthah. Und sie sagte zu ihm, mein Vater, hast du deinen Mund gegen Jahwe aufgetan? So tu mir, wie es aus deinem Mund hervorgegangen ist, nachdem Jahwe dir Rache verschafft hat an deinen Feinden, den Söhnen Ammons. Und sie sagte zu ihrem Vater, es geschehe mir diese Sache, lass 2 Monate von mir ab, dass ich hingehe und auf die Berge hinabsteige und meine Jungfrauenschaft beweine, ich und meine Freundinnen. Und er sagte, geh hin, und er entließ sie für 2 Monate, und sie ging hin, sie und ihre Freundinnen, und beweinte ihre Jungfrauenschaft auf den Bergen. Und es geschah am Ende von 2 Monaten, da kehrte sie zu ihrem Vater zurück, und er vollzog an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte. Sie aber hatte keinen Mann erkannt. Und es wurde zum Brauch in Israel, Jahr für Jahr gehen die Töchter Israels hin, um die Tochter Jephthahs, des Gileaditers, zu besingen. 4 Tage im Jahr. Bei dieser Frage müssen wir jetzt abbrechen, hat er sie jetzt wirklich geopfert oder nicht? Aber wir haben ja noch eine Nacht dazwischen, da können wir das jetzt noch studieren in den Kommentaren. Können wir austauschen. Es gibt ja hier die Frage, die offen ist, ja, was heißt es darbringen? Hat er sie jetzt einfach dargebracht dem Herrn als eine Frau, die jetzt ewig Jungfrau bleibt sozusagen und jetzt für den Dienst des Herrn geweiht wird, oder bedeutet das, hat er sie als Brandopfer oder als Opfer geschlachtet und auf diese Weise also getötet? Diese Frage müssen wir aber bis morgen verschieben und bis morgen lösen. Ja. Da bin ich schon gespannt, auch was ihr aus den Kommentaren findet. Vielleicht könnt ihr da in der Nacht noch ein bisschen lesen. Wir haben also 3 Aufgaben. Millo, Esel und Jephthahs Tochter. weil wir so viele Aufgaben haben, müssen wir jetzt Schluss machen. Ja, also wir wollen hier jedenfalls abbrechen. Jephtha ist also auch, wir sehen also auch bei Jephtha, dass es sehr aktuell ist für uns. Ja, das bis morgen. Dann wollen wir noch beten, vielleicht kann uns jemand noch leiten im Gebet. Amen.